Wir wollen heute Abend über das Thema das Gold unserer göttlichen Identität in Christus sprechen. Wir wollen uns nach wie vor Gedanken machen, wir sind Gold, wir sind Asche. In uns ist Asche, Zerbrochenheit, aber in uns ist auch Gold. Und das Gold ist, dass Christus in uns wohnt und wir in ihm. Und dieses Gold wollen wir genauer betrachten. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret? In Christus. Der Titel dieser Session bezieht sich auf die Aussagen des Apostels Paulus, die viele Christen gar nicht so bewusst ergriffen haben oder einfach überlesen. Das ist auch nicht Gegenstand vieler Predigen. Ist uns zum Beispiel bewusst, dass Paulus wie kein anderer neutestamentlicher Schreiber die Formulierung in Christus direkt 83 Mal und indirekt weitere 47 Mal verwendet? Und dass er mehr von Christus schreibt als von Jesus, vom Jesus, der im Fleisch gelebt hat, in Nazareth und in Israel umhergezogen ist. Haben wir uns gefragt, was Paulus denn damit betonen, aussagen möchte? Ich möchte euch einige Beispielverse geben, wo Paulus das beschreibt. 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er, nicht wird er, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Es war wichtig zu sehen, das ist auch hier in der Gegenwartsform geschrieben, nicht wird vielleicht, es ist passiert. Und Paulus fängt an in Christus, in dem Gesalbten. 1. Korinther 1, 30. Durch Gott, nicht durch euch, nicht durch uns, nicht durch unsere Wohlgefälligkeit, durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Alles, was wir sind und werden, ist uns in ihm geschenkt, weil wir in ihm sind. Römer 8, 1, so gibt es nun keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Epheserbrief 2, 6, Gott hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Das ist etwas, den Vers, den wir heute Abend noch weiter entfalten, tief betrachten. Du bist mit auferweckt, das verstehen wir noch, aber du sitzt schon jetzt in den himmlischen Örtern im Thronsaal mit Christus. Das ist etwas, was wir noch genauer betrachten werden heute Abend. Galater 2, 20, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, Paulus, dessen Briefe ein wichtiger Hauptteil des Neuen Testaments ausmachen, war ein tiefer Denker, der sich nicht nur wie Jakobus oder Petrus mit einfacher Moraltheologie zufrieden gab, sondern Paulus war ein Schreiber, der in die Tiefe des Erlösungswerkes ging, um dadurch das innere Wesen des Glaubenden zu transformieren. Sein Ziel war, dass der Glaubende moralisch handelt aus einem tiefen Wissen, wer er wirklich ist, und nicht um vor Gott jemand zu werden. Das war oft für seine Mitapostel war auch schwer zu verstehen, und das machte ihn in den Apostelkreisen sehr früh zu einem theologischen Außenseiter. Lesen wir mal zwei Verse, die wir vielleicht gar nicht so bewusst registriert haben. Da schreibt Petrus, in seinen Briefen redet Paulus mehrfach davon. Freilich ist darin einiges auch schwer zu verstehen. Paulus sagt, na, schreibt so komisch, so schwer. Was dann von den unverständigen oder am Glauben nicht gefestigten Leuten verdreht wird. Auch so machen sie es ja auch mit anderen Texten der Heiligen Schrift, sie am eigenen Verderben. Ich weiß nicht, was Petrus da gemeint hat, aber vielleicht hat er sich da auch ausgeredet, dass wenn er es nicht versteht, ist es verdreht. Sehen wir mal, wie Petrus und Paulus zueinander standen im Galater 2,11. Da sieht man so die verborgenen Konflikte, die schon in der heiligen Urgemeinde stattgefunden haben. Als dann aber Petrus nach Antiochia kam, musste ich Paulus ihn öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Zunächst hatte Petrus ohne Bedenken mit den nicht-jüdischen Geschwistern zusammen gegessen. Als dann aber einige Leute von Jakobus kamen, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigern der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Wir sehen, es gab schon sehr früh in der Urgemeinde eine Spannung zwischen der Gesetzesfraktion und der paulinischen Gnadenglaubensfraktion. Ich sage es vorneweg, weil die paulinische Theologie sehr stark in ihrer Tiefe auf unsere Identität, unser Sein als Kind Gottes abzieht. während die Lehre der übrigen Apostel den Schwerpunkt mehr auf moralisches Tun und Äußerlichkeiten legte, was bis dahin sich äußerte, dass man sogar die Beschneidung wieder einführen wollte. Und diese Trennung zwischen Tun und Sein im Glauben existiert bis heute noch in weiten Teilen der Christenheit. Religion lässt uns etwas tun, um jemand zu sein. Geliebt zu sein lässt uns etwas tun, weil wir jemand sind. Lass das mal in dich reinfallen. Wenn es um die Person Jesus Christus und seine Sendung geht, stoßen wir oft auf das Hindernis einer einseitigen Fokussierung. Wir sehen Jesus und sein Wesen oft durch eine bestimmte Brille. Wir sehen Ausschnitte des Ganzen. Wir müssen uns fragen, sehen wir Ausschnitte oder Teile des Ganzen oder sehen wir das ganze Bild? Ich möchte euch das anhand von einem Gleichnis klar machen, das ihr vielleicht schon kennt oder mal gesehen habt. Das ist kein christliches Gleichnis, aber es hat trotzdem enorm viel Weisheit in sich. Oh, bitte geh doch. Da sind 5 Blinde, die versuchen, einen Elefanten zu beschreiben. Und je nachdem, wo sie stehen und ihn befühlen, glauben sie, der Elefant sei ein Wasserschlauch. Das ist der den Rüssel anfasst. Der andere sagt, das ist ein riesiger Fächer. Das ist der das Ohr anfasst. Der eine sagt, das ist eine Säule, der das Bein anfasst. Und der andere sagt, ein dickes Seil, der den Schwanz anfasst. Genauso geht es uns manchmal in geistlichen Dingen. Wir sehen oft nur Ausschnitte und nicht das große, ganze Bild. Wir wollen heute Abend auch versuchen, von Christus mehr als nur einen Ausschnitt zu sehen, sondern das große, ganze Bild. Die frommen Juden zum Beispiel zur Zeit Jesu sahen ihre Bestimmung als das Reich Gottes, das durch den Messias aufgerichtet wird. Das Heil haben sie nur auf sich als Nation bezogen, in der Hoffnung, dass ein starkes Weltreich aus ihnen wird. Ihr Messias wird ein mächtiger Kriegerkönig, der sie von der römischen Fremdherrschaft befreien würde und ihnen weitere Länder einnehmen würde. 2000 Jahre später hat sich da nicht viel dann geändert. Wir haben 36.000 bis 45.000 christliche Kirchendenominationen weltweit. Wir haben als Christen noch nicht viel dazugelernt, um was es bei Jesus wirklich geht. Wir wollen in den nächsten Minuten versuchen, die Person Jesus Christus und Gottes Plan durch ein geistliches Weitwinkelobjektiv zu betrachten und nicht mit dem religiösen Zoom. Beginnen wir mal mit dem Namen Jesus Christus. Ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, im Himmel ist keine Klingel an einem schönen Palast, wo Jesus Christus draufsteht. Wo wir meinen, der Christus ist der Nachname von Jesus. Christus ist eine Titulierung und bedeutet der Gesalbte. Im Alten Testament wurden Gegenstände und Personen, die im Auftrag Gottes tätig oder eingesetzt werden sollten, mit Öl gesalbt. Die wurden dadurch für Gott in Besitz genommen. Öl war ein Bild für den Geist Gottes und sollte ausdrücken, Gott wohnt gewissermaßen in den gesalbten Dingen, so wie das Öl eindringt in diese Sachen, so nimmt er diese Dinge für sich ein. Diese Dinge oder Menschen waren für ihn und seinen Gebrauch auf die Seite gesetzt. Das versteht man unter geheiligt. Für einen bestimmten Zweck auf die Seite gesetzt. Jesus wurde nicht nur äußerlich mit Öl bespritzt, sondern bei der Taufe kam der Geist Gottes direkt und unmittelbar von Gott selber auf ihn. Und die ganze Fülle der Gottheit, sagt Paulus, nahm in Christus Wohnung. Und der Mensch Jesus wurde zum Christus, dem Gesalbten, was im Kern den mit Gott Erfüllten bedeutet. Was sich in seiner Auferstehung dann endgültig vollendete, als er einen Leib bekam, der aus Materie und Geist bestand. Christus war der erste Mensch, in dem Himmel und Erde, Geist und Materie vereint waren und dessen Ebenbild und Duplikat wir als Kinder Gottes gestalten werden. In Christus hat Gott verwirklicht, was er mit uns allen vorhat. Jesus ist gewissermaßen der Masterplan Gottes, die Blaupause dessen, was Gott sich wirklich mit der Erschaffung des Menschen ausgedacht hat. Was er schon atemberaubend, wunderbar, prophetisch im Schöpfungsbericht ausruft, als er das sagt, nochmal die nächste Folie. Lasset uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Und so schuf Gott den Menschen zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das war Gottes Absicht von Anfang an, uns in sein Ebenbild zu schaffen. Und Christus war die erste Verwirklichung dessen, der Erstgeborene und der vielen Nachgeborenen. Gott war von Anfang an darauf bedacht, einen Gegenüber zu haben, Kinder, wirklich Kinder zu haben, die an seinem göttlichen Wesen, an der Trinität teilhaben sollten. Das ist auch die Lehre der Theosis, die in der frühen Christenheit sehr dominant war, dass der Mensch vergöttlicht wird, in die Familie Gottes hineingenommen wird. Und Jesus Christus ist der Anfang, der Erstgeborene davon. Lesen wir mal Römer 8, 29. Denn welche er zuvor ersehen hat, der hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes. Du bist gleich dem Ebenbild Christi. Du bist gleich, stell dir das mal vor, du bist gleich. Auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Also wenn es Zuerstgeborene gibt, gibt es ja auch Nachgeborene. Aber wir sind alle Mitglieder der einen und selben Familie, haben die gleiche DNA. Wir sind gewissermaßen Kopien und Ebenbilder von Jesus Christus, dem Gesalbten, nach ihm geborene, mit Gott genauso erfüllte jüngere Geschwister. Der einzige, aber feine Unterschied ist, wir haben noch kein Auferstehungsleib, wir haben unseren alten, zerbrochenen Leib, aber den neuen Geist in uns. Wenn wir Christus sehen, sehen wir das, was wir sein werden und was wir zum Teil schon sind. Und wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, müssen wir begreifen, dass das auch dir und mir gilt. Wer dich sieht, kann und soll den Vater in dir sehen. Auch durch deine Zerbrochenheit. Das passiert immer wieder, dass Menschen Gott in dir sehen, auch durch deine Zerbrochenheit. Und damit rechne jeden Tag damit. Sag Gott, fließ aus mir. Lass Ströme lebendigen Wassers aus meinem Herzen zu Menschen fließen. Schein aus mir. Teil dich den Menschen mit durch mich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und das hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun, sondern weil du in Christus bist, strahlt Christus aus dir raus, strahlt die Gottheit aus dir raus und möchte sich den Menschen mitteilen. Und du kannst, indem du das annimmst und akzeptierst, verwirklichen, dass es passieren kann. Nochmals möchte ich darauf hinweisen, wie kein anderer Schreiber, mach mal den nächsten, wie kein anderer Schreiber hat Paulus über die in Christus Sein gesprochen. Wie gesagt, unser geistiges Problem ist, dass wir Jesus heute oft mit genauso begrenzten Augen wahrnehmen wie die Jünger und Juden. Für uns ist in erster Linie das Opferlamm und in zweiter Linie der König, den wir anbeten. Und viel mehr ist oft nicht. Wir sehen ihn oft nicht als unseren älteren Bruder, als Ebenbild, in das wir gestaltet wurden. Und wir sehen noch weniger, dass wir mit ihm jetzt schon auf seinem Thron sitzen. Es gibt ja dieses Lied, wir beten an vor deinem Thron. Korrekt müssen wir die Strophe umschreiben. Wir beten an auf deinem Thron. Wir sitzen mit dir auf dem Thron. Wir sitzen nicht vor dem Thron. Unsere gängige Sichtweise sieht uns immer noch vor dem Thron. Hier unten auf Probe erlöst und primär als Sünder. Diese Fixierung auf Sünde und Trennung wurde in der christlichen Kirche oft bewusst den Vorrang gegeben, weil sich die Gläubigen so leichter durch Scham und Angst manipulieren lassen. Aber mich in Christus hineinversetzt zu sehen, beendet den religiösen Wettlauf gegen Unwürdigkeit und Annahme bei Gott. Du musst begreifen, du sitzt mit ihm auf dem Thron. Mach mal die nächste Folie bitte. Schau dir mal das Bild in Ruhe an, wir lassen es mal stehen. Da oben ist deine Position, du sitzt neben ihm auf seinem Thron. Seated at the right hand of God. Gesetzt zur rechten Hand Gottes. Und das ist das gängige Bild, was wir oft immer produzieren. Wir knien so als gebrochene Sünder vor dem Thron. Und hier müssen wir eine Entscheidung treffen. Bin ich vor dem Thron oder auf dem Thron? Ist es wahr, was Paulus sagt, oder ist es einfach so ein nettes Märchen, so ein Paulus-Spruch, den man liest und dann abhakt. Die Terminologie in Christus bezeichnet im Kern nicht Jesus als Person, sondern eine himmlische Familie, von der wir jetzt schon alle ein Teil sind. Gucken wir uns das mal an hier. Paulus sagt es wunderbar im 1. Korinther 12, der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber die vielen Teile bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch mit Christus. Denn wir alle sind durch einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert und mit dem einen Geist durchtränkt, Juden, Nichtjuden, Sklaven, freie Bürger. Jesus bringt unser völliges Verbundensein mit dem Göttlichen im folgenden Vers zum Ausdruck. Machen wir die nächste Folie. Jetzt mache ich mal mein Becherspiel. Geht schon, danke. Johannes 14, 20. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Ich mache mal so eine Zeitlupe. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich, Jesus, in meinem Vater bin und ihr in mir. Und jetzt kommt der Hammer und ich in euch. Also geht er aus dem Vater raus. Wir rutschen den Vater rein. Jesus rutscht in uns rein. Wo sind wir jetzt? In der Mitte. Wir sitzen in der Mitte, eingekuschelt zwischen Sohn und Papa. Das ist unsere Position. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Ich habe es ja schon mal vor zwei Tagen gesagt, das Wort erkennen ist das hebräische Wort Stamm Yada und steht für die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau. Es ist mehr als nur ein intellektuelles Erkennen, es ist eine geistige Offenbarung, die du bekommen wirst, wo du bis ins Mark hinunter begreifst, wer du wirklich bist. Ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Du sitzt schon jetzt auf dem Thron mit Christus. Wir müssen das verstehen, begreifen, annehmen und uns frei machen von dieser immer noch auf Distanz. Jesus ist König, aber du bist auch König. Du bist auch König mit ihm, durch ihn. Gerade wir Evangelikale tun es sehr schwer damit. Wir müssen das glauben. Schauen wir uns mal an, dieses Miteinander in Christus verbunden aus wissenschaftlicher und menschlicher Sicht. Schauen wir mal zunächst mal den Johannes 14, 23 an. Jesus sagt, wer mich liebt, wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Er wohnt in uns. Und übrigens ist es schön, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Und in einem anderen Vers im Johannesbrief heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist, was Gott an uns so wirken möchte, dass wir seine Liebe erfahren, ihn zurücklieben und aus diesem Zurücklieben sein Wort halten. Und dann ist Liebe unsere Motivation, nicht Angst, nicht Furcht und Minderwertigkeit. Und wir werden kommen, Wohnung bei ihm machen. Römer 8, 29, denn welcher zuvor ausersehen hat, der da verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Auch wenn du dich nicht so fühlst, du bist dem Ebenbild Christi gleich gemacht. Er ist dein erstgeborener Bruder, dein ältester Bruder und du bist ein Geschwisterchen. 2. Petrus 1, 4, durch diese Macht haben wir auch die kostbarsten, größten Zusagen bekommen. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Das ist die Theosis. Die Vergöttlichung des Menschen. 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Wir werden völlig neu sein, wenn wir den Auferstehungsleib bekommen. Aber wir können schon jetzt in Christus leben, Christus aus uns rausfließen lassen. Das ist die Kunst, das zu lernen, zu erfahren, zu begreifen und ihn immer mehr durch uns fließen zu lassen. Ich weiß, dass das alles noch sehr theoretisch sich anhört. Ich möchte euch deshalb jetzt auf einen wissenschaftlichen Exkurs mitnehmen. Es ist nämlich hochinteressant, dass die moderne Physik und Quantenphysik das Göttliche immer mehr erkennt und immer mehr großartige Physiker und Wissenschaftler gläubig werden, weil die Wissenschaft ihnen zeigt, dass es ohne Gott nicht gehen kann. Ich war in Linz, Österreich, vor 3, 4 Jahren, habe dort ein Seminar gehalten. Mein Gastgeber nahm mich dann in eine interessante Kunstausstellung mit. In einem Raum, den wir reinkamen, verschlug es mit dem Atem. Das hat mich richtig überwältigt. Das war ein japanischer Künstler mit Namen Shiota. Vielleicht mach mal die nächste Folie. Da waren 12 metallene Boote. Ich dachte schon, interessant, die Zahl 12. Und aus diesen Booten stiegen, es waren Millionen Meter von roter Wolle, stiegen Fäden auf an die Decke und waren miteinander verwoben. Es war alles miteinander verbunden. Und ich musste sofort an diesen Vers denken in der Apostelgeschichte 17, 28. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Wir sind auch seines Geschlechts. Wir sind in ihm, in Gott, in Christus. Wir leben, weben in ihm. Weben heißt richtig, wie es hier siehst, so miteinander verwoben. Richtig verwoben. In diesem Raum war ich da gestanden, ich war wie vom Blitzen, vom Donner gerührt. Und ich habe gespürt, wie der Geist Gottes zu mir spricht. Schau, das ist eure Rolle. Ihr seid mit mir komplett verbunden. Und dieses komplett miteinander verbunden sein ist interessanterweise nicht eine religiöse Metapher, sondern ist in der Quantenphysik, mach mal den nächsten Vers, experimentell bewiesen. Quantenphysik beinhaltet die Forschungsebene der Materie am unteren Ende. Früher hat man gedacht, Atome sind die kleinstmöglichste materielle Existenz. Durch die Quantenphysik ist man tiefer in den Atomkern, die Atome eingedrungen hat, begriffen irgendwann, dass am Ende alles Energie ist, dass es keine Materie gibt. Und man hat herausgefunden, dass alles im Universum auf dieser Ebene miteinander verbunden ist, dass niemand als eine Art Insel existiert. Es gab zwei bahnbrechende Weltexperimente, einmal die Quantenverschränkung und den Welle-Teilchen-Dualismus. Mit der Welle-Teilchen-Dualismus hat man subatomare Teilchen durch ein Metallschild geschossen, wo zwei Schlitze drin waren, und dann hat man erwartet, dass ja da am anderen Ende zwei Striche sind auf der Wand. Ne? Und zum Erstaunen aller kamen nicht zwei Striche, sondern viele Striche, eine Wellenbewegung. Und man hat erkannt, das ist nicht Materie, sondern die verwandelt sich in Energie. Und das zweite Experiment hat in CERN in der Schweiz stattgefunden, einen Teilchenbeschleuniger, der 36 Kilometer Durchmesser hat. Und dort hat man subatomare Teilchen reingeschossen, 36 Kilometer voneinander getrennt, und hat dann ein Teil manipuliert. Und das andere Teil hat mit 10 Millionenfacher Lichtgeschwindigkeit reagiert auf diese Manipulation. Das ist wie, darf ich mal kurz, wenn ich dich jetzt in den Oberarm zwick und du spürst es. Das ist passiert. Und man hat es mehrfach wiederholt, weil man dachte, das kann doch nicht sein mit der Geschwindigkeit. Man hat alle möglichen Experimente angestellt und kam dann zu dem Schluss, alles ist miteinander auf der subatomaren Ebene verbunden. Es ist nichts getrennt. Und das ist eigentlich großartig, wir werden gleich ein paar Bibelverse lesen, die das klar machen, dass diese Experimente die Bibel bestätigen, absolut. Es ist großartig zu sehen, wie Naturwissenschaft und Glaube sich immer mehr ergänzen und darstellen, was es heißt, in Christus zu sein. Ich möchte euch mal ein paar Zitate vorlesen. Mach mal die nächste Folie. Der berühmte Max Planck hat gesagt, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche sie zusammenhält. Da es im Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Ich scheue mich nicht, ihn Gott zu nennen. Max Planck. Waren die ersten Erkenntnisse der Quantenphysik. Machen wir die nächste Folie. Karl Friedrich von Weizsäcker. Unsere Welt ist im Tiefsten nicht materiell, sondern geistig. Mach mal den nächsten. Dr. H.P. Dürr, Hans-Peter Dürr. Du kannst nicht von Gott reden, weil Gott eigentlich das Ganze ist. Und wenn er das Ganze ist, dann schließt es dich ein. Und das ist das, was Paulus sagt. In ihm leben wir, in ihm weben wir, in ihm haben wir unser Sein. Wir sind seines Geschlechts. Ist es nicht krass, dass die Naturwissenschaft das jetzt erkennt und sogar beim Namen nennt? Lesen wir mal Johannes 1,1, machen wir die nächste Folie. Im Anfang war das Wort. Und was ist ein Wort? Information. Und das Wort war bei Gott und Gott selber war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht worden ist. Das hat jetzt die Naturwissenschaft entdeckt. Materie ist kondensierte Information, hat Professor Anton Zeilinger gesagt. Und das ist so krass. Apostelgeschichte nochmal. In ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Es ist alles, die ganze Welt ist von Gott geschaffen worden und existiert in Gott. Das hat nichts mit Pantheismus zu tun, ja. Aber das hat trotzdem damit zu tun, dass wenn du einen Stein siehst oder irgendwas siehst, das hat Gott geschaffen und das ist er, der darin existiert. Deswegen beten wir nicht Steine an oder Bäume an. Aber wir begreifen, dass diese ganze Welt ein Geschenk Gottes an uns ist und wir sind Teil davon. Machen wir weiter in die nächste Folie. Professor Anton Zeilinger sagt, Fazit, nicht Materie ist der Urstoff, Information ist der Urstoff. Hebräer 1,3, seine Gottes Herrlichkeit leuchtet aus ihm, Christus, und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das ganze All. Durch seinen Geist erhält er das ganze All, hält das ganze Universum zusammen. Und das ist faszinierend zu sehen, dass das die Wissenschaft, die Quantenphysik und auch die Astrophysik immer mehr bestätigen und erkennen, dass wir in und mit Gott leben, in ihm sind, völlig untereinander, auch untereinander verbunden sind. Und deshalb nochmal diese Aussage von Paulus auf dem Areopag: In ihm leben wir, in ihm weben wir, in ihm haben wir unser Sein. Das erklärt so vieles. Warum ist der Auferstehungsleib Jesus, konnte durch eine Wand gehen und ist den Jüngern erschienen, die haben gedacht, das ist ein Geist. Weil er in dem der Auferstehungsleib ist nicht mehr materiell, er ist materiell und geistig. Es ist beides im Auferstehungsleib. Ich finde es so genial, das heißt, er sagt dann zu den Jüngern, habt ihr hier was zu essen? Dann geben sie ihm gebratenen Fisch. Da habe ich gedacht, wow, Gott, das ist ja cool, das heißt, wir werden im Auferstehungsleib auch die leckeren Sachen essen können, die es hier auf der Erde gibt. Wenn ich im Himmel bin, deshalb möchte ich mich halt erstmal durch die Speisekarte der Welt futtern, mal die ganzen Köstlichkeiten probieren. Das heißt, die Könige werden die Schätze der Erde in die Stadt hineinbringen. Alles, was wir Tolles an Wein, an wunderbaren Sachen erfunden haben, kommt in den Himmel hinein. Das ist ja auch göttlich, durch göttliche Intuition entstanden. Wir müssen kreativ über den Himmel denken, absolut kreativ. Wir kommen zu Ende dieser Session und betrachten jetzt kurz mal das Abendmahl, das wir dann miteinander feiern wollen. Manchmal nehmen wir das Abendmahl, gucken dann so betitelt ein bisschen fromm, essen das Brot, kauen ganz fromm und denken, naja, alles klar. Was ist das Abendmahl? Wenn Gott auch in dem Brot und in dem Wein ist, weil er überall drin ist, wenn alles in der unteren Ebene geistig ist, immateriell ist, dann nehmen wir wirklich, wenn wir Brot essen und Wein essen, wirklich den Leib Christi in uns ein. Und das ist das, was mich so geflasht hat, als ich das begriffen habe, hat das Abendmahl für mich eine völlig neue Bedeutung bekommen. Jesus Christus ging es bei der Einsetzung des Abendmahls sowohl um die Vergebung der Sünden, aber auch vielmehr nach vorne gewandt, um das Annehmen unserer neuen Identität als Kinder des Hauses Gottes, als Familie, als Tischgemeinschaft, als Teilhaber an der göttlichen Familie. Stell dir mal vor, du bist ein Sohn der Queen of England. Dann bist du ein Royal. Ob du dich so fühlst oder nicht, durch deine Herkunft bist du ein Royal. Wenn wir ehrlich sind, nehmen wir das Abendmahl oft in einer gedrückten, innerlich gebeugten Haltung, fixiert und fokussiert auf das Problem der Sündenvergebung. Aber fokussiere dich mal auf die Auferstehung, auf das neue Leben, das du schon jetzt in dir hast. Fokussiere dich auf das, wer du in Christus bist. Dass du, wenn du jetzt das Brot einnimmst, den Wein trinkst, dass du an seinem Leib teilhast. Stelle den Becher vor, du lebst in ihm und der Vater in dir. Wir sind miteinander unendlich verbunden. Die Zeit ist zu knapp, aber wenn wir diese Dinge mehr kapieren, ich bete auch um Gott, lass mich mehr verstehen, wer ich bin und lass mich mehr wie Christus leben, auch in den Bereich der Wunder und Zeichen hineinkommen. Das ist das, was uns nämlich geschenkt worden ist. Und so wie Brot und Wein durch die Verdauung ein unauflöslicher Bestandteil unseres Körpers werden, soll uns bewusst werden, dass Christus durch die neue Geburt unauflöslich mit uns verbunden ist, ein Teil von uns geworden ist und wir ein Teil von ihm. Ich möchte euch eine herrliche Ikone zeigen. Keine Angst, ich will nicht zum Katholizismus bekehren. Mach mal weiter. Noch eins weiter. Ja, das ist von Rublev, die Trinitätsikone. Für mich eine der schönsten Trinitätsikonen der Welt. Und die Ikone hat was ganz Interessantes an sich. Ich muss mal gucken, ob das Laserschwert hier geht. Ja. Da ist auch der Pfeil. Das kann man da nicht so zeigen. Ihr seht den gelben Pfeil, da ist ein Rechteck. Wissenschaftler, Kunstwissenschaftler haben herausgefunden, dass dort ein Spiegel montiert war. Und wenn das Bild da hing, du standst vor dem Bild, was hast du dann gesehen? Dich mit der Trinität am Tisch. Und schau mal dort, diese Figur mit dem grünen Schal ist der Heilige Geist. Er streckt seinen Finger dorthin, die Hand, und es ist deine, die Einladung, am Tisch Gottes Platz zu nehmen. Die Trinitätsikone von Rublev. Ich habe die auch zu Hause. Das ist, der geistige Gehalt ist so intensiv und so tief. Und Gott lädt dich auch heute Abend ein, Tischgemeinschaft mit ihm zu haben. Und diese Tischgemeinschaft möchte, dass du erkennst, du bist ein Teil seiner Familie. Du bist göttlichen Ursprungs. Du hast göttliche Identität. Du sitzt jetzt schon mit ihm auf dem Thron. Du bist ein Royal. Und du bist nicht vor dem Thron, sondern auf dem Thron. Und ich wünsche mir, dass wir Anbetungslieder komponieren, erfinden, die das auch mehr besingen. Amen.